Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 17. August.
Alles, was sich daran angeschlossen hat, ist nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben. Und das ist eine Erkenntnis, die ist bitter. Sie ist bitter für die vielen Afghanen, die auf diesem Weg sehr, sehr aktiv mitgemacht haben. Aber ganz offensichtlich ist es eben nicht eine so starke Entwicklung gewesen, dass das schon gelungen ist. Und insofern muss man sagen, dass das keine erfolgreiche Bemühung war und dass man daraus Lehren ziehen muss. Ja.
Das klingt wahrhaftig und in dieser Wahrhaftigkeit allerdings besonders trostlos. Die Kanzlerin als Notarin einer saftigen außenpolitischen Niederlage. Derweil gehen die Bilder von verzweifelten Menschen auf der Landebahn in Kabul um die ganze Welt. Der schnelle Sieg der Taliban, das Chaos in Kabul, die unbeholfenen Reden westlicher Politiker bedeuten eine Zäsur. Und sie schlagen ein wie ein Komet in den hiesigen Bundestagswahlkampf, der ja ohnehin noch nach dem einen großen Thema suchte. Ausgerechnet Joschka Fischer, einstiger Außenminister unter Gerhard Schröder, der 2001 im Amt war, als der Einsatz in Afghanistan beschlossen wurde. Der fand gestern bei einer Podiumsdiskussion der Grünen die richtigen Worte.
Wichtig wird es sein, was ich ziemlich schmählich finde, ist, wie kalt wir die Menschen zurückgelassen haben, die für unsere Soldaten, die für unsere Hilfsorganisationen gearbeitet haben, dass wir nicht die Ortskräfte in einer großen humanitären Initiative rausgeholt haben. Und jetzt versuchen wir sie rauszuholen unter den Bedingungen, die nicht sehr günstig sind.
Die Kanzlerin weist darauf hin, dass Afghanen, die den deutschen Truppen geholfen haben, schon außer Landes seien. Aber doch längst nicht alle. Angela Merkel und ihr hätte, wäre, könnte, je länger man ihr zuhört, desto größer wird die Schuld, die diese Regierung auf sich lädt.
Naja, ich sage Ihnen erstmal, dass unser Hauptziel ist, gerade denen, die uns sehr direkt geholfen haben, eine Perspektive zu bieten. Ob wir die umsetzen können, das hängt von den Gegebenheiten jetzt in Kabul ab. Das haben wir leider nicht mehr voll in der Hand, aber wir werden auch danach in Gesprächen mit den Taliban und über alle unsere Kanäle versuchen, möglichst vielen Menschen zu helfen.
Aber, und das wird ein großes Thema, was ist mit den anderen, mit jenen, die aus anderen wichtigen Gründen nicht unter den Taliban leben wollen oder können, weil sie Frauen sind, weil sie Künstler sind, weil sie Homosexuelle sind oder einfach nur Christen. Auch dazu äußerte sich die Kanzlerin und machte deutlich, dass diese Menschen in Europa keinen Platz finden werden, sondern in der Umgebung Unterschlupf finden müssten.
Dann müssen wir schauen, dass sie eine sichere Bleibe in der Umgebung von Afghanistan haben und hier nicht den Fehler wiederholen, den wir früher gemacht haben, zu dem ich auch Stellung genommen habe, dass wir eben nicht ausreichend Geld an UNHCR, an das Welthungerhilfeprogramm gegeben haben und dass Menschen sich dann auf den Weg gemacht haben, aus Jordanien, aus Libanon, aus Syrien direkt nach Europa zu kommen, sondern dass wir hier heute schneller sind und auch schnell den Nachbarstaaten Hilfe anbieten.
Fazit: Die Welt schaut auf den Westen und seine vielgepriesenen westlichen Werte, die hier am Hindukusch tausendfach in diesen Tagen verraten werden. Oder, um es mit Bertolt Brecht zu sagen, Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jens Spahn spricht im Interview mit Michael Bröker über Afghanistan und die Corona-Pandemie.
Wer nicht geimpft ist, wird sich mit dieser Delta-Variante mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten anstecken. Und die Alternative ist Infektion mit diesem Virus ohne Schutz oder einen Impfschutz zu haben. Und ich kann als Gesundheitsminister jedenfalls immer nur aufs Neue für den Impfschutz werben.
Außerdem, unsere Börsenreporterinnen in New York und Frankfurt sprechen über das, was die Anleger bewegt. Sophie Schimanski über die Federal Reserve und ihre lockere Geldpolitik. Wie lange noch? Annette Weißbach spricht darüber, wie der Staat seine Beteiligung an der Lufthansa loswerden will und warum der Vorstand der Lufthansa das eine prima Idee findet. Wir kritisieren den schwachen öffentlich-rechtlichen Auftritt in Afghanistan und wir wundern uns über die vielen Hühner in deutschen Tierheimen. Gestern war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an Bord der Pioneer One. Um mit meinem Kollegen Michael Bröker über die Fortschritte bei der Pandemiebekämpfung zu sprechen und über die aktuell schlechten Umfragewerte der CDU. Aber natürlich standen auch hier die Ereignisse in Afghanistan zunächst mal im Fokus des Gesprächs.
Herr Minister, wir wollen über Corona reden, wir wollen über die Union und den Wahlkampf reden und trotzdem müssen wir mit dem Thema beginnen, was diese Woche dominiert, Afghanistan. Vielleicht waren auch die Ziele schon falsch und nicht nur unsere Fähigkeiten, sondern auch die Idee eines Nation-Building, dass wir in der Lage sind, unser Demokratiemodell zu exportieren, müssen wir vielleicht einfach uns da ehrlich machen.
Ausgangspunkt war ja, der sich jetzt jährt zum 20. Mal, das macht es noch bitterer, der 11. September 2001, der Terroranschlag, das erste Mal, dass Artikel 5 des NATO-Vertrages dann auch herangezogen worden ist, um eben die USA zu unterstützen in der Verteidigung, die NATO zusammen im Einsatz. Und zuerst einmal ging es ja darum, eben den Terroristen ihren Rückzugsraum zu nehmen und sie auch zu besiegen. Umso bitterer ist, wie gesagt, das, was da gerade passiert. Und natürlich war eine Lehre immer Nation Building im Sinne von, das wird jetzt eine westliche demokratische Republik. Das war, wenn das jemand gedacht hat,
naiv
und in den Jahren sowieso nicht zu erwarten. Zumal ja auch, wer sich ein bisschen mit Afghanistan auseinandersetzt, die Frage, welche Rolle auch Stämme dort spielen. Also das ist einfach eine andere Kultur, ein anderer kultureller Zusammenhang. Und trotzdem ging es ja darum, dem Ganzen Stabilität zu geben, vor allem eine Ordnung zu geben, eine staatliche Ordnung auch zu geben. Und ja, es ging auch darum, das war jedenfalls aus meiner Sicht auch ein wichtiger Aspekt, etwa Frauen auch mal auch einfach gleiche Rechte, eine Perspektive zu geben. Ich meine, wenn man sieht, wie jetzt ins Mittelalter wirklich zurück, bis hin zum Teeren, Hände abhacken, ein Frauenbild, das irgendwie hunderte Jahre überwunden geglaubt war, dort wieder zum Vorschein kommt, dann zeigt das auch einfach diese menschenverachtende Ideologie, die da gerade auf dem Vormarsch ist. Und das macht's all das zusammen, während ich es beschreibe, macht's immer noch nur noch bitterer.
Es gibt keinen Bundestagswahlkampf, in dem die Außenpolitik wirklich am Ende die dominante Rolle gespielt hat. Könnte dieses Desaster, was wir da erleben, jetzt den Wahlkampf verändern?
Es ist erstmal natürlich jetzt ein Thema, das zu diskutieren ist, das diskutiert werden muss, das bis vor ein paar Tagen jedenfalls so in dieser Wucht, in dieser Dominanz nicht auf der Agenda war. Aber zuerst einmal geht es jetzt nicht um Wahlkampf, es geht darum, Menschen zu helfen, Menschen zu schützen. Zuerst einmal die Deutschen, die dort auch von der Botschaft, von den Hilfsorganisationen im Land sind, die europäischen Partner. Und natürlich, ich sage es noch einmal, diejenigen, ich meine, das ist für mich zutiefst angelegt auch in konservativem Denken, bürgerlichem Denken, diejenigen, die uns geholfen haben, die für uns eingestanden haben, die sich auf uns verlassen haben, dass wir sie schützen vor den Taliban, denen müssen wir jetzt zuerst einmal helfen. Und deswegen ist aus meiner Sicht jetzt nicht zuerst die Frage von Wahlkampf eine, sondern die, wie wir die Leute da rausholen. Und das braucht im Übrigen, das wird natürlich auch noch eine politische Debatte, ein Mandat für die Bundeswehr.
Im Juni gab es einen Antrag der Grünen im Deutschen Bundestag. Ihre Fraktion hat dagegen gestimmt, die Ortskräfte rauszuholen aus Afghanistan. War das schon ein Wahlkampf? War das ein Fehler?
Es war ja nicht dagegen, die Ortskräfte rauszuholen, sondern es war was, was alle unterschätzt haben und offenkundig, auch das wird noch aufzuarbeiten sein und wird ja auch aufgearbeitet, auch in Washington, auch die Amerikaner unterschätzt haben. Und wir mit ihnen ist ja, in welcher Geschwindigkeit die Taliban in der Lage waren, binnen weniger Tage dort das Land zu übernehmen. Ich meine, wir haben über Jahre, ich habe mir selbst auch angeschaut, ich war da vor Ort in Faisalabad, Mazar-i-Sharif, wie wir die afghanische Armee ausgebildet haben. Über Jahre. Und es ist einfach natürlich jetzt auch schwer zu verstehen, wie das passieren kann, dass dann innerhalb von Tagen die Taliban übernehmen können. Und das muss man ja sagen, das war die Fehleinschätzung, die jetzt eben auch in diese schwierige Lage hineingeführt hat. Eine Fehleinschätzung des ganzen westlichen Bündnisses. Man muss schon sagen, auch allen voran der Amerikaner, wie schnell das gehen kann. Und das war im Juni, wenn Sie die Debatte ansprechen, eine Fehlannahme.
Kommen wir zu dem Thema, was laut Umfragen, jüngste Allensbach-Umfrage, immer noch das für die Deutschen wichtigste Thema ist. Das ist nämlich Ihr Thema, die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung. Herr Minister, Sie müssten ja eigentlich, wenn es stimmt, was Sie sagen, nämlich, dass dieses Land besser durch die Pandemie kommt als viele andere, und Sie, der zuständige CDU-Gesundheitsminister, müssten Sie ein echtes Wahlkampfzugpferd für die Union sein.
Mein Eindruck ist, dass viele, die ersten Monate waren ja schwer, dass viele aber eben sehen, jetzt auch in einem Rückblick, der es etwas weiter fasst, nachdem wir jetzt auch die schweren Monate des Winters, die auch hart waren für Familien, für Kinder, für Einzelhändler, Gastronomen, Lockdown und gleichzeitig eben Impfstoff, der noch sehr, sehr knapp war, dass wir die jetzt ja auch hinter uns gelassen haben und dann auch eine Gesamtschau auf die letzten 18 Monate machen können. Und mein Eindruck ist schon, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit uns sehen, dass wir vergleichsweise gut durch diese Pandemie gekommen sind. In der Frage, wir haben zu viele Todesfälle zu beklagen, verglichen mit vielen unserer europäischen Nachbarstaaten. Ich komme gerade aus einer Schalte der G7-Staaten, habe mit meinem britischen, französischen Kollegen auch darüber nochmal gesprochen. Wir sind, was diese Fragen angeht, wie viele Infektionsfälle, wie viele Krankheitsfälle, vergleichsweise gut durchgekommen. Dass wir so schnell einen Impfstoff verfügbar haben, das hat es noch nie gegeben in der Pandemie. Dass geimpft werden kann, hat die Menschheit noch nicht erlebt vorher. Wirtschaftlich, wir haben Vorkrisenniveau wieder erreicht. Nicht zuletzt auch durch die Unterstützungsmaßnahmen, die wir machen konnten. Die wirtschaftlichen Hilfen, aber auch die Kurzarbeiterunterstützung. Sodass alles in allem, ja, auch bei Fehlern, die gemacht worden sind, alles in allem bei einer Gesamtschau Deutschland gut durch diese schwerste Krise der Bundesrepublik, das darf man ja nicht vergessen, durch diese schwerste Krise der Bundesrepublik bis hierhin gekommen ist. Aber wir sind noch nicht raus. Wir sind noch in der Pandemie. Und jetzt ist das Ziel, uns zurück in die Freiheit zu impfen.
Ihre Kritiker sagen, Sie schieben die Begründungen und auch die Sprache, passen Sie den Begebenheiten an. Es ist jetzt in den aktuellen Papieren schon gar nicht mehr die Regel von einer Überlastung des Gesundheitssystems, sondern von einer Belastung des Gesundheitssystems, weil also eventuell die Jüngeren, die sich infizieren, die ja eigentlich gar nicht so schwer krank sind, wie wir ja wissen, trotzdem eventuell auch in die Klinik kommen könnten, machen wir also so weiter wie bisher.
Es geht nicht um eventuell. Nein. Das ist ja, Sie können das ja sehen.
Wir können ja nach Schweden schauen. Da ist ja keine höhere Todesrate als zum Beispiel in Deutschland. Trotzdem ist dort klar, da gibt es eine höhere Inzidenz. Es ist alles geöffnet. Aber Sie sagen, wir werden damit leben müssen, dass Menschen sich mit dem Virus infizieren, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Und die haben eventuell auch Langzeitschäden. Das habe ich eventuell aber auch, wenn ich im Straßenverkehr Auto fahre. Das ein gewisses Risiko gehört dazu. Die Frage für mich ist eine grundsätzliche, wann geht dieses Gesundheitsgefühl, aber auch dieses Risiko wieder zurück auf den eigenen, auf die Eigenverantwortung und weg von den staatlichen Vorgaben?
Erst einmal ist es ja eine persönliche, eine eigene Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Aber ich sage, ich bin Christdemokrat geworden aus einem ganz einfachen Prinzip heraus. Dass Freiheit nicht heißt, ich mache, was ich will und der Rest interessiert mich nicht. Sondern Freiheit heißt auch, ich habe Verantwortung für mich, aber ich habe auch Verantwortung für die anderen. Ich lebe nicht für mich allein. Und das gilt halt beim Impfen auch. Ich impfe nicht für mich allein. Sondern eine Impfung schützt einen selbst, aber eben auch die anderen und die Gemeinschaft in dieser Pandemie. Wir haben halt auch eine Pandemiesituation. Das ist halt was anderes als auch mit möglicherweise anderen Infektionskrankheiten, die es gibt. So, und jetzt haben wir schon ein ganzes Stück Freiheit und Normalität uns zurückimpfen können, zurückholen können. Aber wir haben halt eben noch nicht den Punkt erreicht, wo jedenfalls eine Überlastung des Gesundheitswesens ausgeschlossen ist. Und zwar nicht, ich sage nochmal, mit irgendwie ein paar Prozentzahlen, sondern Sie können das ja modellieren. Und dann können Sie schauen, wie viele sind noch ungeimpft in den jeweiligen Altersgruppen, was passiert mit dieser Delta-Variante und was passiert, wenn wir Kontakte, so präpandemisch heißt es immer, wenn das Kontaktverhalten wieder so wäre wie vorher. Diese Modelle finden Sie alle auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und die zeigen eben die Belastung, die sich ergeben kann. Und gleichzeitig geht es natürlich nicht darum, das jetzt immer weiter fortzusetzen. Es geht darum, jetzt Schritt für Schritt in diese Freiheit reinzukommen. Und mir ist das, wissen Sie, dass wir einen Impfstoff haben, das ist eine Erfolgsgeschichte. Dass dieser Impfstoff made in Germany ist übrigens, mRNA-Technologie, ist in Deutschland erfunden und in Deutschland erforscht. Eine echte Erfolgsgeschichte. Wir haben fast 100 Millionen Impfungen in Deutschland bis heute gemacht. Das ist wahrscheinlich eine der größten logistischen Leistungen in der Geschichte der Bundesrepublik, die da in den letzten Monaten gemacht wurde. Und wir haben für ziemlich viele Menschen schon wieder ziemlich viel Freiheit und Normalität in einer Pandemie mit einem neuen Virus möglich machen können. Und deswegen bleibe ich dabei. Wir sind schon ziemlich gut bis hierhin durch und rausgekommen aus der Pandemie, aber wir sind noch nicht die letzten Meter durch. Und jetzt ist eben die Frage immer wieder aufs Neue, will man jetzt auf den letzten Metern das eigentliche Ziel dann doch aus den Augen verlieren?
Nee, wir wollen nur vom Gesundheitsminister die Zuversicht mal artikuliert bekommen, ab wann für ihn denn dann auch ein Leben mit dem Virus möglich sein kann. Es wird immer wieder vielleicht neue Infektionen geben, vielleicht verwandelt sich dieses Virus auch, es wird auch immer wieder Hospitalisierungen geben, aber irgendwann müssten ja auch Sie sagen, okay, für mich ist jetzt die Grenze, dass wir die nationale Notlage mal beenden und sagen, die Pandemie ist für diesen Teil beendet, dass wir vom Bund rein regieren müssen in Bereiche. Oder den Ländern ermöglichen, dass sie Rechtsschutz...
Das ist schon mal ein wichtiger Unterschied. Okay. Der Bund...
Das ist für den Bürger jetzt ziemlich egal, ob es vom Land oder vom Bund kommt, aber Sie haben natürlich rechtlich recht.
Das ist ein wichtiger Unterschied, weil es immer heißt, weil der Gesundheitsminister impfen will. Nee, impfen, testen, Einreiseverordnung, alle Maßnahmen auch zur kurzfristigen Finanzhilfe im Gesundheitswesen haben wir auf neue Grundlagen gestellt, da wo es eine Dauerregelung braucht oder eben entkoppelt von dieser epidemischen Lage, hat der Deutsche Bundestag entschieden. Der Hauptpunkt ist, dass die Länder auch für die Frage, mit welchen Maßnahmen gehen wir in Herbst und Winter, eben eine Handlungsfähigkeit brauchen in einer Situation, wo jedenfalls, ich meine, man muss ja nur auf die europäischen Nachbarländer, wir reden ja hier nicht über Theorie. Also schauen Sie einfach nur mal durch Europa, was sich da in den letzten Tagen und Wochen so entwickelt. Schauen wir auf Deutschland, die letzten 3-4 Wochen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Und natürlich sind Infektionszahlen alleine nicht alles, sondern immer in der Gesamtschau zu betrachten. Aber trotzdem haben sie auch immer was zu tun mit dem, was das fürs Gesundheitswesen bedeutet. Und wenn man das alles zusammennimmt, sind wir in einer Situation, wo es halt noch Handlungsfähigkeit natürlich vor Ort in den Ländern und Kommunen braucht. Und gleichwohl komme ich immer wieder zu einem zurück, haben wir doch schon wieder ziemlich viel Alltag uns zurückimpfen können, zurückgewinnen können. Impfen und Testen sind zwei Möglichkeiten, die wir vor 6-12 Monaten so nicht hatten. Vor allem das Impfen ist das Entscheidende. Und wenn jetzt auch Vereine fürs Stadion und so sagen, wie der 1. FC Köln, nur noch Geimpfte und Genesene, wenn möglicherweise andere Betreiber das auch so sagen.
Findet das Ihr Zuspruch?
Ja, wenn das erstmal eine private Entscheidung ist, des Veranstalters, macht es die Dinge einfacher für alle Beteiligten. Weil das eben eine größere Sicherheit, Impfung ist immer eine größere Sicherheit als Testung.
Und erhöht den Druck auf die Nicht-Impfwilligen, was Sie durchaus in Ordnung finden in dem Zusammenhang, wenn es private Angebote sind.
Das muss man mal andersrum sehen. Wichtig ist ja erstmal, dass die Grundversorgung für jeden zugänglich bleibt. Mhm. Nahverkehr, Krankenhaus, Rathaus, all die Dinge, die...
Auch für getestet immer, für alle.
Für alle. Mhm. Zugänglich und offen bleibt. Aber da, wo private Anbieter entscheiden, eben auch, um für alle mehr Sicherheit zu geben, dass nur Geimpfte und Genesene Eintritt bekommen, da ist das natürlich möglich und ist jedenfalls zusätzliche Sicherheit für alle Beteiligten. Und die Impfung ist kostenlos für jeden. Also wer sich jetzt impfen lassen will, kann sich diese Woche, wahrscheinlich heute noch oder morgen, impfen lassen. Das ist einfach möglich. Es ist empfohlen für alle über 12-Jährigen. Alle unter 12-Jährigen sind ja auch dann ausgenommen von solchen Maßnahmen. Und damit haben wir ja eigentlich ein einfaches, gutes Angebot. Und es gibt wahrscheinlich keine Impfung, die in so kurzer Zeit, weil so viele 100-Millionenfach auf der Welt verabreicht, dann auch zu so viel Erkenntnis über Wirkungen und Nebenwirkungen geführt hat. Das ist eine sehr gut verträgliche Impfung. Ja, es gibt Impfreaktionen manchmal in den ersten 1-2 Tagen. Aber ansonsten sehen wir sehr unterdurchschnittlich weitere Risiken im Vergleich zu dieser Infektion.
Dann klären Sie
und eins
jetzt
bleibt halt, das will ich nochmal sagen. Wer nicht geimpft ist, wird sich mit dieser Delta-Variante mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten anstecken. Und die Alternative ist, Infektion mit diesem Virus ohne Schutz oder einen Impfschutz zu haben. Und ich kann als Gesundheitsminister jedenfalls immer nur aufs Neue für den Impfschutz werben.
Michael Bröker hat mit Jens Spahn natürlich noch weiter gesprochen. Ein gut 50-minütiges Gespräch über seine Beziehung zu Armin Laschet, über Politikmüdigkeit in Deutschland, über die aktuellen Meinungsumfragen und auch über eigene, also Spahns, nicht Brökers, Kanzlerambitionen haben sie gesprochen. Dieses Gespräch steht Ihnen ab sofort auf thepioneer.de zur Verfügung. Jens Spahn unplugged. Und ab 8 Uhr morgens veröffentlichen wir dann diesen Sonderpodcast auch in unserer neuen The Pioneer Podcast App bei Google und bei Apple. Sie wissen schon.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Das weiß unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. am allerbesten. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
Schönen guten Morgen aus New York.
Sophie, am Mittwoch gibt es ja das neue Notenbankprotokoll. Das werden dann alle Journalisten und auch die Analysten durchforsten auf Hinweise, ob denn die Fed ihre lockere Geldpolitik beendet und womöglich die Zinsen wieder anziehen. Was denkst du? Kann man schon von einer Trendwende sprechen?
Ja, kann man schon, weil die Gruppe, die sich auf einmal für ein zügigeres Tapern, also Zurückfahren des Anleihekaufprogramms ausgesprochen hat, ist eine, die sonst nicht hawkisch ist. Also sie sind normalerweise nicht für strengere Geldpolitik. Im Gegenteil, sie haben die unterstützenden Notenbankmaßnahmen aktiv eingefordert zu Beginn der Pandemie. Die Rede ist konkret zum Beispiel vom Fed-Gouverneur Christopher Waller und dem Präsidenten der lokalen Fed-Banken Eric Rosengreen, Robert Kaplan und Jim Bullard. Sie haben alle öffentlich eine Drosselung des Anleihenkaufprogramms im September gefordert, beziehungsweise da wollen sie es ankündigen. Interviews mit ihnen und ihre öffentlichen Kommentare insgesamt zeigen also jetzt eine wachsende Unterstützung für diesen schnelleren Zeitplan, als die Märkte das vor einem Monat erwartet hatten. Und das geht zurück auf die starken Daten vom Arbeitsmarkt aus den letzten beiden Monaten und auf die höheren Inflationswerte und auch die Prognosen, dass diese Werte eben bis ins nächste Jahr hoch bleiben könnten. Und die Hinweise verdichten sich, dass sie damit eben im September wollen, dass eine solche Entscheidung getroffen und verkündet wird und dass sie im Oktober beginnen könnten, das Anleihenkaufprogramm zurückzufahren, also zu tapern. Morgen gibt es also, wie gesagt, das Protokoll und da könnten wir eben mehr erfahren, wie die Stimmungslage im FOMC, im Komitee gerade so ist.
Vielen Dank, Sophie, für diese Information von der Wall Street. Und damit gehen wir nach Frankfurt zur dortigen Börse und zu meiner Börsenkollegin in Frankfurt, Annette Weißbach. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der Staat will ja mit dem Verkauf jetzt der Lufthansa-Anteile beginnen, die er sich zu Beginn der Pandemie angeeignet hatte. Er hat 20%. Annette, will er die jetzt in einem Stück losschlagen?
Nein, das möchte er nicht. Die Deutsche Finanzagentur, die die Beteiligung des Bundes managt, die hat gestern gesagt, dass ein Viertel dieser 20-prozentigen Beteiligung relativ kurzfristig verkauft werden soll.
Auf dem freien Markt?
Genau, auf dem freien Markt, an der Börse. Das heißt, Anleger können die Aktien dann erwerben.
War das denn dann für den deutschen Steuerzahler ein gutes oder eher ein schlechtes Geschäft?
Also wenn die Aktie bei dem momentanen Niveau bleibt, dann wird das wohl ein sehr gutes Geschäft sein für den Bund. Denn der Bund ist eingestiegen bei 2,56 Euro pro Aktie. Momentan notiert die Lufthansa ungefähr bei 8,90 Euro. Da kann man sich schon vorstellen, was das für ein Gewinn bedeuten könnte für den deutschen Steuerzahler.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Hilf mir.
Also es können bis zu 250 Millionen Euro sein, so haben Analysten das berechnet, die dem deutschen Steuerzahler positiv verbucht werden könnten.
Die Lufthansa ihrerseits, könnte man ja meinen, ist mit diesem stillen und dann doch auch ganz geduldigen Gesellschafterstaat eigentlich gut bedient. Aber sie scheint ja, die Führung der Lufthansa jedenfalls, ein Interesse an diesem Verkauf zu haben. Warum ist das so?
Also das Stabilisierungspaket des Bundes war ja sehr umfangreich, aber es kam auch mit ganz strengen Bedingungen. Keine Dividendenausschüttung unter anderem, aber auch Beschränkungen beim Erwerb von Beteiligten. Und so wie man hört, möchte die Lufthansa doch in der Konsolidierung der Branche eine aktive Rolle spielen. Und das könnte natürlich damit erschwert sein, wenn sie die Maßnahmen nicht relativ zügig zurückzahlt.
Das heißt, der Kranich kann jetzt wieder autonom abheben, Übernahmefantasie kommt damit in das Wertpapier hinein, richtig?
Noch nicht ganz, denn erstmal muss er wirklich alles zurückzahlen, der Kranich. Und der Vorstandsvorsitzende Spohr, der plant ja auch eine Kapitalerhöhung, so wie man hört, für sogar vielleicht den September. Und dann hätten sie die Mittel, doch recht viel zurückzuzahlen, wenn nicht alles.
Perfekt. Ich bedanke mich für die Information. Einen fröhlichen Tag nach Frankfurt.
Vielen Dank, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
Dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender trotz oder wegen der Dramatik der Ereignisse nicht direkt aus Afghanistan berichten. Andere Fernsehsender anderer Länder schon.
The militants took control of Kabul yesterday. We watched them move in.
Kabul is falling now. We've just left our office, our longtime home in Afghanistan, and we're heading to a safer location where we hope we are safe.
So hört es sich an, wenn NBC-Reporter Richard Engel live aus Afghanistan berichtet. Und das ist Clarissa Ward, CNN-Reporter, ebenfalls in Kabul vor Ort. Na wo denn sonst?
People that are hiding in their homes, who are petrified to go out, who are worried about being targeted.
Die 41-Jährige ist mutig. Sie steht neben den Taliban-Kämpfern. Sie redet mit ihnen. Sie schaltet live von den Straßen Kabuls in die amerikanischen Wohnzimmer. Diese Bilder sind journalistisch wichtig, denn sie zeigen und dokumentieren, was vor Ort im fernen Afghanistan in diesen Tagen wirklich los ist. Schaltet man das erste oder zweite Programm in Deutschland ein, dann sucht man vergebens nach Korrespondenten, die live aus Afghanistan berichten. Mit einem jährlichen Budget von über 8 Milliarden Euro kann es offenbar doch aber nicht an den Kosten liegen, sollte man meinen. Die Entscheidung, keine Reporter vor Ort zu haben, ist journalistisch eigentlich nicht vertretbar. ARD-Nachrichtensprecher André Schünke fragte den ARD-Südasien-Korrespondent Oliver Meyer zur Lage in Afghanistan.
Jetzt hören wir hier ganz aktuell, es soll am Flughafen, den ja viele Menschen aufsuchen, um irgendwie das Land verlassen zu können, brennen. Haben Sie dazu weitere Informationen?
Oliver Meyer, geschaltet aus einem Studio in Neu-Delhi in Indien, kann darauf nur antworten.
Ich habe die Information auch selber erst eben gerade bekommen, dass es am Flughafen brennen soll. Aber wenn das
Fazit, großes Ego, kleine Leistung. Wenn es drauf ankommt, sitzen die Zuschauer bei ARD und ZDF, in diesem Fall jedenfalls, nicht in der ersten Reihe.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Menschen ernsthaft auf die Idee gekommen sind, sich Hühner auf dem Balkon zu halten. Ja, die Pandemie hat so einige skurrile Seiten der Gesellschaft entblößt. Eigentlich gehören Hühner ja nicht zum klassischen Repertoire eines Tierheims. Doch das Hamburger Tierheim kann sich momentan vor dem Federvieh kaum retten. Anscheinend fand so mancher die Idee des frischen Frühstückseis so verlockend, dass er sich kurzerhand Hühner kaufte, um sie dann auf dem Balkon zu halten.
Wir sind hier überflutet worden mit Hähnen, die abgegeben wurden, weil die ganze Nachbarschaft sich beschwert hat. Einige haben sich auf Balkons Hühner gehalten, teilweise sogar in Blumenkästen und haben sich überhaupt nicht vorher informiert, was sind die Bedürfnisse von Hühnern.
Vielleicht ist es doch besser, die alte Arbeitsteilung aufrechtzuerhalten. Die Hühner gehören nicht auf den Balkon, die gehören auf den Bauernhof. Nicht in die große Stadt, sondern in all die kleinen, unscheinbaren, romantischen Orte, den Bruce Springsteen ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
My hometown. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and they ain't coming back to your hometown. Snapping cake, we live.